ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karwig,
Christiane Hillebrand und wir haben einen Beitrag von Leonie Berger. Und auch heute stellen wir Ihnen wieder vier Hörbücher vor.
Mein Name ist Linda. Linda bedeutet die Milde, die Freundliche, die Sanfte. Dieser Name hat nichts mehr mit mir zu tun.
Ja, das ist ein Auszug aus einer Lesung, um die es heute geht. Diese Linda, die so gar nicht mehr sanftmütig ist, ist die Ich-Erzählerin in Daniela Kriens neuem Roman »Mein drittes Leben«. In der Erzählung »Ein klarer Tag« von Caris Davis geht es um zwei Männer aus unterschiedlichen Welten. Außerdem stellen wir eine heitere satirische Geschichte von Tilman Birr vor, der im Hörbuch »Wie sind Sie hier reingekommen?« den Berlinern den Spiegel vorhält. Und das Hörbuch der US-amerikanischen Kinderbuchautorin Ellie Standish führt uns in ein geheimnisvolles Internat. Und zum Schluss haben wir wie immer ein Hörrätsel für Sie. Es gibt die Hörbuchzeit übrigens auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf hr2.de. Und wir beginnen mit einem Hörbuch von Caris Davis. Caris Davis stammt aus Wales und lebt heute, nach vielen Jahren in Chicago und New York, in Edinburgh. Für ihre Romane und Kurzgeschichtensammlungen wurde Caris Davis mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Nun gibt es eine Erzählung von ihr auf Deutsch als Hörbuch »Ein klarer Tag«, gelesen von dem Schauspieler Stefan Merki. Dorothee Meyer-Karweg, wohin führt uns denn diese Erzählung?
Ja, die führt uns ins 19. Jahrhundert nach Schottland, genau gesagt in den Sommer 1843. Und die Erzählung spielt größtenteils auf einer der kleinen Shetlandinseln. Dort lebt ein Mann namens Ivar, ganz allein mit seinem Pferd Peggy, einer alten blinden Kuh und ein paar Schafen und Hühnern.
Es klingt schon so ein bisschen nach Idylle, aber auch nach einem sehr kargen Leben.
Ja, Ivar ist da so reingeraten. Angehörige von ihm sind entweder weggezogen oder gestorben. Aber ja, Ivar hat sich eigentlich daran gewöhnt. Er ist ganz zufrieden mit seinem Leben. Und wie man ahnt bei so einer Erzählung, die Idylle wird dann doch gestört. Und das führt zu einer historisch sehr dramatischen Episode in Schottland, in der Geschichte Schottlands, den sogenannten Clearances.
Was ist darunter zu verstehen?
Das Land gehörte damals zum großen Teil Großgrundbesitzern und Ende des 18. Jahrhunderts begannen dann diese Landlords, Kleinbauern und Pächter einfach zu vertreiben, um dort, was damals einfach deutlich lukrativer war, Schafe weiden zu lassen. Und dabei ging man ziemlich rigoros vor, also teils wurden die Menschen einfach ihrem Schicksal überlassen, teils sogar zwangsweise auf Schiffe in die USA oder nach Australien verfrachtet. Und diese gesellschaftliche Veränderung ist sozusagen Grundierung für die sehr persönliche Geschichte, die hier erzählt wird.
Und die betrifft dann auch den Ivar, um den es geht.
Ja, genau. Auch seine Insel gehört einem Großgrundbesitzer, also die Insel, auf der er lebt, gehört einem Großgrundbesitzer, der Abgaben von Ivar fordert. Jetzt aber will der die Insel räumen lassen, also Ivar soll weg. Und der Landlord bedient sich dafür eines armen Pfarrers, nämlich John Ferguson, der dringend Geld verdienen muss, weil er gerade auch geheiratet hat, seine Geliebte Mary. John soll also auf diese Insel fahren und Ivar mitteilen, dass er zu gehen hat. Ivar sei auch ein ganz friedlicher Zeitgenosse, aber vorsichtshalber gibt ihm der Verwalter dann doch auch eine Pistole mit.
Ich kann mir vorstellen, dass Ivar nicht so gerne gehen will, wenn er da schon so lange lebt. Ja. Also ganz konfliktarm kann ich mir sowas nicht vorstellen.
Ganz und gar nicht. Aber der Pfarrer John ist, ein bisschen unbedarft und vertraut einfach darauf, dass schon alles gut gehen wird. Nach einem Monat will er wieder bei seiner geliebten Mary sein. Ja, und nach einer stürmischen Überfahrt kommt dieser John völlig durchnässt auf der Insel an und zieht erstmal ins runtergekommene Verwalterhaus. Ivar bekommt davon erstmal nichts mit. Am nächsten Tag erkundet John dann die Insel.
Der Tag war klar. Nur über dem fernen Horizont stand ein dünnes Wolkenband. Hätte man an jenem Morgen hoch über der Insel geschwebt, an der Seite von Tölpeln und Gänsen, Papageitauchern, Kormoranen und Austernfischern, wäre John Ferguson als winzig kleiner schwarzer Fleck erschienen, der sich vom Verwalterhaus durch rosa Grasnelken und üppiges grünes Gras bewegte. Man hätte gesehen, wie er am Rand der Heide stehen blieb, sich auszog und seine Kleidung samt der Sachen aus seiner Reisetasche am Boden ausbreitete. Wie der Fleck, inzwischen elfenbeinweiß statt schwarz, durch das Schilf an der Quelle planschte, sich ein paar Notizen in einem dunkelblauen Buch machte und dann seinen Weg fortsetzte. Kurioserweise mit nichts am Leib als der Tasche und den halb getrockneten Schuhen. Er bewegte sich auf die Klippenkante zu und betrat einen steilen, felsigen Pfad. Man hätte sehen können, wie er einem ungeschickten Eiskunstläufer gleich auf dem rutschigen Gestein mit den Armen ruderte, und zuletzt hätte man gesehen, dass der Fleck verschwand. Und die Tasche segelte in hohem Bogen durch die Luft und wurde vom kalten Nordwind davongetragen wie ein unbeholfener brauner Vogel.
Ja, und da hörten wir Stefan Merkin, das, was diesem John passiert hat. Hat so ein bisschen was Slapstickhaftes, da wie er dann von der Klippe stürzt, ist aber natürlich sehr ernst. Ivar findet dann erstmal die Tasche im Spülsaum des Meeres und darin, in dieser Tasche, ist ein Foto von Johns Frau Mary in einem Lederrahmen. Und Ivar ist dann tief berührt von diesem Bild und steckt die Fotografie ein und betrachtet sie dann immer wieder. Ja, und zwei Tage später findet er dann auch endlich diesen John, als er mit seinem Pferd Peggy unterwegs ist.
In der Ferne erinnerte der nackte Mann, wie er da so blass und glänzend in der Sonne lag, an eine riesige Qualle. Peggy hatte ihn als Erste entdeckt. Sie blieb abrupt stehen, sodass der nichtsahnende Ivar auf sie auflief. Nun beugte er sich vor. Der Mann hatte die Arme ausgestreckt und das Gesicht himmelwärts gekehrt. Er trug nur einen Schuh. Seine Haut war überall von schrecklichen Schrammen und Schnitten bedeckt. Ivar sah ein paar kleine Steine in seinem geöffneten Mund und dachte bei sich, dass er wohl tot war. Aber als er dann seine Wange berührte, spürte er Atem am Handgelenk. Er richtete sich auf, blickte aufs Wasser hinaus und schloss die Augen. Durch seinen Kopf hallten die Schreie der neugierigen, hungrigen Möwen, die auf unsichtbaren Luftströmen ihre Kreise zogen, das Krachen der Wellen und das laute Scharren der mitgeschleiften Kiesel. In der Tasche seiner Wolljacke schloss Ivars Hand sich fest um das Bild im Lederrahmen, denn er war nicht dumm und verstand, dass es diesem nackten Fremden gehörte. Er hätte es nicht in Worte fassen können, aber es wäre wohl angemessen zu sagen, dass er die Frau im Rahmen während der vergangenen zwei Tage liebgewonnen hatte und dass es ihm besser gepasst hätte, wäre der Mann tot.
Tja, aber dieser John ist nicht tot und Ivar schleppt ihn dann auch in seine Hütte und pflegt ihn dort.
Ja, irgendwie eine verworrene Situation. Also er pflegt den Mann, der ihn eigentlich vertreiben soll.
Ja, was Ivar ja bislang nicht ahnt. Und die beiden können sich erstmal auch gar nicht verständigen, da John eben nicht in Shetland-Dialekt spricht, Ivar aber kein Englisch bzw. Schottisch. Und das amtliche Schreiben in der Tasche ist durch das Meerwasser schlicht unlesbar geworden.
Aber wundert Ivar sich nicht, wie der andere Mann auf die Insel überhaupt gekommen ist?
Ja, schon, aber der kann sich ja erstmal nicht erklären. Immerhin, dann in den kommenden Tagen lernt John einzelne Sprachbrocken von Ivar und die beiden können sich dann doch rudimentär zumindest austauschen. Was sich dann daraus entwickelt, das ist, finde ich, ganz wunderbar beschrieben, ist so ein richtiges psychologisches Kammerspiel. Denn beide haben ja Geheimnisse voreinander. Also Ivar verbirgt weiterhin das Bild von Mary vor diesem John und John traut sich wiederum nicht zu sagen, dass er Ivar eigentlich von der Insel vertreiben soll. Ja, und die Gefühle der beiden reichen dann erstmal so von, ja, Sorge, Angst, Misstrauen über ein bisschen Gewöhnung bis dann sogar hin zu einer tiefen Zuneigung. Und dann kommt auch wieder Wut auf den anderen hoch, als sie ihre Geheimnisse entdecken. Also die Absicht und den Auftrag Johns, beziehungsweise das versteckte Bild von Mary. Die dann auch noch eine wichtige Rolle spielt, denn die macht sich Sorgen und reißt ihrem Mann John hinterher. Also bis zum Schluss ist diese ja doch sehr feine kleine Geschichte unendlich spannend. Man weiß nicht, kommt es ja nicht vielleicht doch zu einem richtigen Showdown, einem Drama, weil da gibt es ja auch noch diese Pistole.
Also klingt nach einer spannenden Erzählung.
Ja.
Und gelesen wird sie von Stefan Merki. Der hat eine sehr angenehm ruhige Stimme, finde ich.
Ja, ein bisschen eine raue Stimme auch, dunkel. Und das passt zu den rauen Shetlandinseln. Und er hat ja auch einen ruhigen, aber auch sehr einfühlsamen Ton. Und der betont so einerseits das Dokumentarische, Historische, aber auch die tiefen Gefühlsverwirrungen der Protagonisten. Es ist ja insgesamt eine Geschichte, die eine große innere Spannung hat und sehr zu Herzen geht. Die Menschen, die hier beschrieben werden, die kommen einem schon sehr nah und sind einem auch richtig sympathisch, trotz all ihrer Gegensätzlichkeit. Und ich liebe sowieso Romane bzw. Erzählungen, die mit Worten etwas geizen, nicht geschwätzig sind. Diese Erzählung ist so eine und dabei ist sie auch noch sehr fein, sehr präzise übersetzt von Eva Bonnet. Man hat wirklich das Gefühl, hier stimmt jedes Wort und wird dann eben auch noch wunderbar interpretiert, diese Erzählung. Also insgesamt ist es damit ein sehr faszinierendes Hörbuch.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Ein klarer Tag, eine Erzählung von Carus Davis, gelesen von Stefan Merki, aus dem Englischen übersetzt von Eva Bonnet. Das Hörbuch gibt es als Download. Es sind 4 Stunden Hörzeit zum Preis von knapp 23 Euro und erschienen im Verlag Bonn Voice. Und wir kommen nun zu einem Hörbuch von Daniela Krien. Daniela Krien wurde 1975 geboren. Sie hat Kulturwissenschaften und Kommunikations- und Medienwissenschaften in Leipzig studiert und ist seit 2010 freie Autorin. Ihre Romane »Die Liebe im Ernstfall« und »Der Brand« standen monatelang auf der Bestsellerliste und wurden in viele Sprachen übersetzt. Ihr neuer Roman heißt »Mein drittes Leben« und die Ich-Erzählerin Linda, der hier die Schauspielerin Nina Kunzendorf die Stimme gibt, haben wir vorhin ja auch schon kurz gehört und hier noch ein weiterer Ausschnitt.
Für einen Augenblick stand mir mein früheres Ich vor Augen. Die Frau mit den gut sitzenden Haaren, der Vorliebe für Kaschmir, Seide und teures Leinen, ihre gepflegten Nägel, die stets sorgfältig geschminkten Augen und Lippen und ihr Widerwille gegen alles Grobe und Schmutzige.
Ja, das war ein Ausschnitt aus dem Anfang des Romans »Mein drittes Leben«. Die Ich-Erzählerin Linda erzählt darin von einem früheren Leben. Dorothee Meyer-Karweg, was ist dieser Linda denn widerfahren?
Also diese Linda führt lange ein Bilderbuchleben, muss man sagen. Sie arbeitet als Kuratorin, was auch ihr Traumberuf ist. Sie ist verheiratet mit einem Maler und Kunstlehrer, Richard, so der Name. Und sie haben eine Tochter, Sonja, und wohnen in einer schönen Eigentumswohnung in Leipzig. Aber dann hat Linda einen runtergekommenen Hof übernommen und mistet jetzt den Hühnerstall aus und gräbt den Boden um. Und wie es zu diesem Wandel gekommen ist, das deutet die Ich-Erzählerin lange nur an, bevor sie es dann explizit ausspricht.
Unsere Zukunft ist im Bruchteil einer Sekunde an einem schwülen Julivormittag, kurz bevor ein Gewitter losbrach, ausgelöscht worden. Eine Ampel schaltete auf grün. Eine 17-jährige Fahrradfahrerin mit blondem Pferdeschwanz und lauter Musik in den Ohren trat in die Pedale ihres Rennrads. Ein LKW-Fahrer, der vergessen hatte, in den Seitenspiegel zu schauen, bog über den Radweg nach rechts ab.
Ja, und dieser Radfahrerin, das ist eben Tochter Sonja. Sie wird überfahren und stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus.
Was für ein Schicksalsschlag ist das, ne? Und der Tod des eigenen Kindes, also das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was Eltern passieren kann.
Ja, und es ist das Thema des Romans. Wie geht man mit solch einem wirklich schrecklichen Schicksalsschlag um, beziehungsweise wie geht Richard damit um und wie Linda, denn sie verarbeiten das durchaus unterschiedlich.
Ja, und das verändert dann so eine Ehe natürlich auch. Entweder schweißt es zusammen oder aber die Beziehung droht zu zerbrechen. Wie ist es denn hier?
Also beide sind natürlich komplett am Boden zerstört, das ist klar. Aber für Linda tut sich ein solcher Abgrund auf, dass sie völlig den Boden unter den Füßen verliert, gar nicht getröstet werden kann. Eben auch nicht von Richard, mit dem sie eigentlich eine gute Beziehung geführt hat. Ja, und dann bekommt Linda auch noch Schilddrüsenkrebs. Und so schrecklich das dann ist, für Richard und viele ihrer Freunde und auch ihre Mutter, ist es auch die Möglichkeit, nicht mehr ausschließlich an das tote Mädchen zu denken, nicht mehr nur an die Vergangenheit, sondern eben auch so an eine mögliche Genesung von Linda. Für Linda selbst ist es anders. Die Krankheit nimmt sie in ihrer tiefen Depression gar nicht wirklich als Bedrohung wahr. Als sie aber trotz allem gesund wird, erklärt Linda ihrem Mann, dass sie eine Entscheidung getroffen hat, dass sie ausziehen wird. Für Richard ist das völlig unverständlich.
Einmal fragt er mich, warum kannst du nicht mit mir trauern? Und ich entgegnete, das sei, als würde der Favorit eines Rennens den letzten fragen, warum er nicht einfach vorne mitlaufe. Ein andermal fand ich ihn weinend am Küchentisch. Er bemerkte mich nicht und schluchzte wie ein Kind, die Arme auf den Tisch gestützt, das Gesicht in den Händen verborgen. Als er mich schließlich im Türrahmen stehen sah, blickte er mich flehend an. Ich hätte ihn fest in die Arme nehmen sollen, doch meine Kraft reichte lediglich für eine kurze Berührung an der Schulter. Und dann kam der Tag, als ich vom Einkaufen nach Hause zurückkehrte und schon im Treppenflur die Musik aus unserer Wohnung hörte. Ich erkannte den Song. Er war einer der wenigen, auf den Richard sich mit Sonja an den gemeinsamen Wohnungsputztagen hatte einigen können und den sie dann beide laut mitsangen. Ich trat in den Korridor, ging weiter in die Küche und stellte die Einkäufe ab. Richard, der am Herd stand, wandte sich um. Der erschrocken schuldbewusste Ausdruck in seinem Gesicht räumte meine letzten Zweifel aus.
Ja, die letzten Zweifel, was zu tun sei. Sie kündigt den Job und zieht auf einen Hof 40 Minuten von der Wohnung in Leipzig entfernt, um dort fortan Schafe, Hühner und den Garten zu versorgen und sich auch noch um einen alten Hund zu kümmern. Erstmal für ein Jahr, solange läuft der Mietvertrag.
Und warum gerade auf so einen Hof?
Ja, auf keinen Fall, weil er so idyllisch ist. Das ist er nicht, sondern einfach wirklich nur runtergekommen. Auch das Dorf ist nicht schön, gesichtslos, die Bundesstraße nah, auch der Flughafen von Leipzig, den hört man. Nein, sie tut es, weil sie die mitleidigen Blicke der Bekannten und Freunde nicht mehr ertragen kann und weil hier nichts, aber auch wirklich gar nichts an Sonja und das frühere Leben erinnert.
Also erstmal raus aus allem. Ja. Ist denn die Ehe von Linda und Richard damit am Ende?
Also Richard bemüht sich weiterhin, er besucht Linda immer wieder, kümmert sich, aber klar, das ist eine ganz schön harte Probe für ihn. Er hat sich nämlich langsam wieder auch rausgekämpft aus seiner Trauer. Bei Linda ist lange nicht klar, ob sie es überhaupt schafft und Daniela Krien beschreibt dann, ja, wie die Tiere auf dem Hof, aber auch die Nachbarn mit ihren ganz eigenen Sorgen, vor allem aber ein autistisches Mädchen mit ihrer Mutter, ihr dabei helfen, dass sie ja mehr und mehr sich wieder Gegenwart und Zukunft öffnet, ohne dabei natürlich ihre Sonja zu vergessen.
Also ein sehr schmerzhaftes Thema, das hier verarbeitet wird. Wie hat Ihnen denn die Umsetzung gefallen?
Also gefallen hat mir, wie facettenreich Daniela Krien diese Situation beschreibt. Dabei ist mir diese Linda auch nicht nur sympathisch geworden. Sie wird in ihrem Schmerz auch schon sehr egoistisch, stößt ihre Umgebung, vor allen Dingen Richard, der sich ja sehr um sie bemüht, immer wieder stark vor den Kopf. Und auch ihr Verhältnis zur Tochter Sonja war durchaus, ja, ambivalent. Aber all diese beschriebenen Reibungsflächen machen den Roman noch intensiver. Oh ja, und Nina Kunzendorf ist mit ihrer rauen und ja melancholisch abgeklärten Stimme, finde ich, genau die richtige für diese Ich-Erzählerin, die so mit der Welt hadert und so tief verletzt ist.
Sprechen wir doch nochmal über den Titel. Der Roman heißt ja Mein drittes Leben. Wieso sind es denn drei?
Das hat was mit der Wende zu tun. Daniela Kriens Romane thematisieren ja alle auch die Umbrüche der Menschen, die die DDR noch bewusst erlebt haben. Ja, und das erste Leben war das von Linda mit ihrer Mutter in der DDR, das jäh ein Ende fand, als die Mutter einen reichen Mann aus dem Westen heiratete und mit der Tochter nach Kronberg in den Taunus zog. Ein Umzug, der die Tochter brutal aus ihrem Freundeskreis herausgerissen hat. Und diese Auseinandersetzung mit der Mutter und das ungeliebte zweite Leben im Westen ist dann auch ein wichtiger Teil des Romans. Ja, eines Romans, dessen Ende übrigens durchaus hoffnungsfroh ist. Das hat eine von mir geschätzte Kritikerin konstruiert genannt, aber ich finde, das tut dem Roman, aber auch den Hörern und Hörerinnen sehr gut.
Mein drittes Leben, so heißt das Hörbuch von Daniela Krien, gelesen von Nina Kunzendorf. Auch dieses Hörbuch gibt es zum Downloaden, 6 Stunden 55 Minuten zum Preis von knapp 11 Euro und erschienen im Diogenes Verlag. Lesebühnen und Poetry-Slam-Abende wurden schon für so einige zum Sprungbrett in ein Leben als freie Autorin oder freier Autor. Auf der Bühne lässt sich direkt ausprobieren, welche Texte beim Publikum ankommen und wie sie präsentiert werden sollten. Und das ist natürlich ideal für eine spätere Umsetzung als Hörbuch. Aus dieser Poetry-Slam-Szene kommt auch der Autor und Liedermacher Tilman Bier. Der gebürtige Frankfurter gründete in Frankfurt eine Lesebühne, trat dann aber auch in Berlin auf, was sich am Titel seines ersten Romans zeigt, der nicht ganz ernst zu nehmen ist. On the left you see the Siegessäule, Erlebnisse eines Stadtbilderklärers. 2012 ist es auch im Hörverlag als Hörbuch erschienen. Nun ist ein weiterer Roman dazugekommen, der ebenfalls in Berlin spielt. Wie sind Sie hier reingekommen? So der Titel. Und auf vielfachen Wunsch des Publikums hat der Satirverlag den Text auch gleich als Hörbuch einlesen lassen, natürlich vom Autor selbst. Und mit ihm, beziehungsweise einem Ausschnitt aus dem Hörbuch, beginnt auch die folgende Besprechung von Leonie Berger.
Wenn man 20 ist und Wolfgang heißt, bringt das natürlich Probleme mit sich. Noch schlimmer ist es, wenn man mit Nachnamen Schneider heißt. Leider traf auf Wolfgang Schneider beides zu.
Wolfgang Schneider ist gerade von Löhne in Nordrhein-Westfalen nach Berlin gezogen, um dort Sozialwissenschaften zu studieren. Das, was man ebenso studiert, wenn man noch nicht so richtig weiß, wohin die Reise im Leben gehen soll. Daran ändert sich auch in der Großstadt zunächst wenig. Und so stolpert Wolfgang von einer Situation in die nächste, aber das ist sehr unterhaltsam. Nachdem er die ersten Grundsatzdiskussionen an der Uni überstanden und festgestellt hat, dass das Geld, das ihm seine Eltern überweisen, zwar zum Leben, nicht aber für Bier und Hanf reicht, beschließt er, sich einen Job zu suchen. Am Theater wird jemand für die Kasse gebraucht. Das wäre doch was, denkt Wolfgang. Aber dann kommt es anders und er findet sich mit einem Textzettel in der Hand auf einer Bühne wieder. Er soll den Text auf dem Zettel vorlesen, sagt eine Stimme aus dem Zuschauerraum. Doch Wolfgang hat die ganze Zeit Klaus Kinski im Kopf und imitiert ihn.
Finde die, deren Namen hier geschrieben stehen. Es steht geschrieben, dass der Schlüsselmeister der Erste sein wird, der durch das Tor der Erkenntnis gehen muss. Sodann soll der Hohepriester folgen. Er allein hat die Macht. Sei wachsam, Wanderer. Der Weg ist beschwerlich, die Gefahren sind dunkel und überall, aber dort, im Lande des eiskalten Feuers, jenseits der Berge von Quartanor, dort sollst du es finden, das Schwert der Verdammnis. Du musst zu den Gelehrten. Recht bald.
Unten begannen Leute zu tuscheln. Wolfgang hörte Fetzen wie, also kann man doch nicht, wie der hier hab ich ja überhaupt noch nie. Wolfgang stand da wie ein erwischter Sechsklässler. Großartig. Das hatte er wohl verbockt. »Danke, Herr Schneider«, sprach die Stimme. »Das machen wir jetzt noch mal, aber ein bisschen anders.«
Wolfgang soll noch mal wütend, dann dumm und dann wieder wie beim ersten Mal sprechen. Schließlich hat er den Job als Statist, sogar mit einer kleinen Sprechrolle. Die Theaterproben sind neben der Uni und dem studentischen Nachtleben eines der wiederkehrenden Elemente in diesem Roman. Autor Tilman Birr kombiniert seine präzisen und sehr lustigen Alltagsbeobachtungen mit einer Rahmenhandlung, die uns Wolfgang durch sein erstes Studienjahr in Berlin begleiten lässt. Dabei knüpft er natürlich auch einige Kontakte. Da ist die attraktive Lori, die er in der kommunistischen Hochschulgruppe mit der sprechenden Abkürzung Sack kennenlernt, oder Marco, der am liebsten über seine Heimatstadt Berlin und sich selbst redet. Als bei einem Kneipenbesuch mit Marco das Gespräch ins Stocken gerät, weil Wolfgang sich erst nach prügelnden Nazis erkundigt hatte und ihm dann die harmlosen Fragen ausgehen, fängt er an, das Stadtviertel im Allgemeinen und die Kneipe im Besonderen zu loben.
»Jetzt ist aber mal genug«, rief der Mann vom Nebentisch. »So eine Scheiße müsse er sich nicht anhören. Eine Wessi-Antifa-Zecke wie Wolfgang solle sich bloß unterstehen, hierher zu ziehen und hätte in dieser Gegend nichts zu suchen. Außerdem wäre das seine Stammkneipe. Er würde diese beiden Vögel nicht kennen. Die Leute hier wären alle seine Freunde und da hätte Wolfgang ganz schlechte Karten.« Wolfgang wusste nicht, welche Leute der Mann meinte. Außer ihnen dreien befand sich niemand im Raum. Selbst der Wirt war verschwunden. »Ich bin nicht bei der Antifa«, sagte Wolfgang. »Aber aus dem Westen bist du trotzdem, wa?« bellte der Mann. Machte Wolfgang und meinte damit, das will ich weder bestätigen noch dementieren. Da stand der Mann auf. »Dann will ich dir mal ein bisschen was erklären«, sagte er, stellte sich direkt vor die beiden und begann einen Vortrag. »Alter, was hat der Arschloch wie du? Man kann mal so Scheiße quatschen. Da bestimmte Leute hier was zu melden. Da kann man für seine Hörer nicht verstehen. Da kannst du besser mal vorsichtig sein.« Wolfgang lächelte und nickte. Deeskalation.
Gedruckt mag man sich diese Stelle des Romans gar nicht vorstellen. Keine Frage, wie sind Sie hier reingekommen, entfaltet nur vorgelesen von Tilman Birr selbst seine volle Wirkung. Immer wieder stellt er sein komödiantisches Talent unter Beweis, treibt skurrile Situationen auf die Spitze, parodiert ganze Milieus und schenkt einigen prominenten Gastauftritte, wie zum Beispiel der Performance-Künstlerin Marina Abramović oder den Autoren Wladimir Kaminer und Bastian Sick. Eine eigene Rolle allerdings bekommt Deutschlands berühmtester Humorist, den Wolfgang immer respektvoll der Herr nennt.
Ach was!
Genau, Vico von Bülow, besser bekannt als Loriot. Autor Tilman Birr dichtet ihm sogar eine Freundschaft mit Wolfgang an. Etwas gewagt vielleicht, weil unklar ist, wie viel von Loriot tatsächlich in der Privatperson Vico von Bülow steckte. Aber als Hommage ist das sehr gelungen. Wie überhaupt dieses ganze Hörbuch, das wie ein sehr langer, aber sehr kurzweiliger Berliner Lesebühnenabend daherkommt.
Wie sind Sie hier reingekommen? Leonie Berger hat uns das Hörbuch von und mit Tilman Birr vorgestellt. Man kann das Hörbuch downloaden. Es sind über 9 Stunden Hörzeit zum Preis von knapp 18 Euro und erschienen im Satir-Verlag. Das Kinderhörbuch, das wir Ihnen heute vorstellen möchten, wird empfohlen für alle ab 10 Jahren. Es heißt Baskerville Hall, das geheimnisvolle Internat der besonderen Talente. Und geschrieben hat diese Geschichte Alice Standish. Sie ist New York Times Bestsellerautorin und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und lebt heute mit ihrer Familie in North Carolina. Baskerville, Dorothy Meyer-Karwick, da denken wir natürlich irgendwie gleich an den Hund von Baskerville, eine Geschichte von Arthur Conan Doyle, eine Detektivgeschichte rund um den Detektiv Sherlock Holmes und Dr. Watson. Ist das Zufall?
Nein, das ist natürlich kein Zufall. Alice Standish spielt mit all diesen Namen aus den bekannten Detektivgeschichten. Aber die haben hier alle eine etwas andere Rolle. Also der Roman spielt im 19. Jahrhundert und Hauptperson ist Arthur Doyle. Hier ein hochintelligentes, aber armes Kind. Der Vater ist depressiver Alkoholiker, der wenig zum Auskommen der Familie beiträgt. Ja, eines Tages schafft es der junge Arthur durch Intelligenz und Kombinationsgabe einen Unfall zu verhindern. Und das wird die Wende in seinem Leben. Denn ein geheimnisvoller älterer Herr bekommt das mit und wenig später kommt dann in Arthurs Familie ein Brief an.
Es war ein förmliches Anschreiben, schwarze Tinte auf noblem weißem Papier mit Goldrand, und die geschwungenen Buchstaben schienen regelrecht über das Blatt zu tanzen. Bildete Arthur sich das bloß ein, oder roch es ein winziges bisschen nach Schießpulver? Mit einem Mal war er ganz außer Atem. »Und?« fragte Arthurs Mutter. »Was steht drin?« Arthur las vor. »Sehr geehrter Mr. Doyle, ich freue mich, Sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass Sie zum Schuljahr 1868 in Baskerville Hall angenommen wurden. Baskerville Hall ist die erlesenste und fortschrittlichste Bildungseinrichtung der gesamten britischen Inseln und hat einige der größten Gelehrten unserer Zeit hervorgebracht. Aufgrund unserer bahnbrechenden und unkonventionellen Lehrmethoden halten wir unsere Erfolge allerdings strengstens vor der Öffentlichkeit geheim. Daher muss ich Sie bitten, niemandem von diesem Schreiben zu erzählen, abgesehen von Ihrem engsten Familienkreis selbstverständlich. Also, sind Sie bereit, alles, was Sie bisher zu wissen geglaubt haben, in Frage zu stellen? Hochachtungsvoll, Professor George Edward Challenger, Direktor von Baskerville Hall. PS, das Schuljahr beginnt morgen.
Das ist natürlich etwas überraschend für den jungen Arthur, für den dann ein neues Leben beginnt. Und als Interpreten haben wir Johann von Bülow gehört.
Ja, das klingt schon irgendwie geheimnisvoll. Mhm. Solche Internatsgeschichten sind ja sehr beliebt bei Kindern und Jugendlichen. Also denken wir nur an Hanni und Nanni von Enid Blyton. Und mich erinnert das natürlich auch an die Harry Potter Romane.
Ja, also dieser Kinderroman erinnert schon stark an die Harry Potter Geschichten. da es hier auch einige geisterhafte, fantastische Elemente gibt. Die aber werden kombiniert mit den Detektivgeschichten von Arthur Conan Doyle. Im Internat lernen Arthur und damit auch wir weitere Personen kennen, dessen Namen uns bekannt vorkommen. Also einer der Lehrer heißt Dr. Watson, der unterrichtet Anatomie und Physiologie. Einen Mitschüler gibt es namens Moriarty. Hier wird dieser Jimmy Moriarty aber Arthurs Freund. Und schließlich taucht auch noch ein Professor mit dem Namen Sherlock Holmes auf. Mädchen gibt's im Internat aber ebenfalls, zum Beispiel Irene Eagle aus den USA. Und dann gibt's noch den jungen Grover, der sich stark fürs Jenseits interessiert. Also insgesamt ist es ein bunter Haufen von Kindern. Und es gibt natürlich auch einen Fiesling, der heißt Sebastian und will Arthur aus dem Internat ekeln.
Also für Konflikte ist gesorgt. Anatomie war ja einfach, das Sie gerade genannt haben. Also Zauberei wird hier nicht gelehrt?
Nein, das nicht. Trotzdem ist es wirklich ein besonderes Internat. Also Ziel ist es, die Talente, die jedes Kind mitbringt, besonders zu fördern. Also die Kinder lernen alles von Reiten, Boxen über die Kunde der Elektrizität. Damals wirklich eine ganz neue Wissenschaft. Sie lernen Paläontologie bis Hypnose und so weiter. In all diesen Fächern sollen sich die Kinder ausprobieren, experimentieren, auch mal Risiken eingehen. Und was und wie die Kinder lernen, das wird schon spannend beschrieben. Aber darüber hinaus gibt es noch einige Geheimnisse am Internat.
Also Geheimnisse. Was erlebt Arthur denn im Internat Baskerville Hall?
Ja, es scheint beispielsweise einen Einbruch gegeben zu haben, über den niemand reden will. Dann taucht ein geheimnisvoller grüner Ritter auf einem Pferd auf. Und schließlich gibt es noch einen Geheimbund mit Namen Kleeblatt. Zudem werden nur wenige Kinder eingeladen, unter anderem Jimmy Moriarty, das Mädchen Irene und eben Arthur. Zum ersten Treffen werden die drei mit verbundenen Augen in ein verstecktes Gewölbe geführt und dort erfahren sie dann mehr vom Club.
Wir werden euch auf Mut, Loyalität und Vertrauenswürdigkeit testen. Wenn ihr eine Prüfung nicht besteht, können wir euch nicht aufnehmen. Und wir werden euch in jeder einzelnen an eure Grenzen bringen. Wenn ihr aber besteht, seid ihr fortan Mitglieder des Kleeblatts. Mit uns an eurer Seite werden eure kühnsten Träume in greifbare Nähe rücken. Ohne uns bekommt ihr sie vielleicht niemals zu fassen. Mit einem Mal wurde Arthurs Verlangen, es in den Club zu schaffen, so stark, dass er es regelrecht auf der Zunge schmecken konnte. Der Gedanke daran war so verlockend wie der Duft von Mrs. Hudsons Ananastörtchen. So viele Jahre hatte er sich kaum gestattet zu träumen, wovon auch. Und jetzt schien plötzlich alles möglich.
»Ich werde euch jetzt der Reihe nach unseren heiligen Kelch reichen. Wenn ihr die Herausforderung annehmt, trinkt. Wenn nicht, geht.« Und kommt nie mehr zurück.
Oje, so eine Prüfung oder mehrere Prüfungen, die die drei jetzt bewerkstelligen müssen, schaffen sie es denn?
Also so einfach ist es nicht. Auch Arthur hat seine Schwierigkeiten. Also die ersten beiden Prüfungen, die besteht er. Aber bei der dritten, dem Stehlen bzw. Ausborgen, da kommt er auf die Idee, ausgerechnet das sehr teure prähistorische Dino-Ei der Paläontologin Valencia Fernandez zu entwenden. Doch erstens wird er erwischt und zweitens ist das Ei dann gar nicht mehr so versteinert wie gedacht. Warum er trotzdem nicht von der Schule fliegt, was es mit diesem Kleeblatt-Club und dem Einbruch wirklich auf sich hat, wie es seinem Intimfeind Sebastian ergeht und was das alles mit einer Maschine dann noch zu tun hat, mit der man die Unsterblichkeit erlangen können soll, das wird hier wirklich dann sehr spannend erzählt.
Und von Johann von Bülow eben auch gelesen. Es sind ja immerhin 9,5 Stunden, also eine lange Strecke und er macht das alleine. Wie meistert er das als Schauspieler? Wie meistert er diesen Roman?
Also Johann von Bülow schlüpft, finde ich, gekonnt in die diversen Figuren. Also egal, ob er Mitschülerin wie Irene die Stimme gibt, in strengen, mitunter etwas verschrobenen Professoren, der resoluten Köchin des Internats oder dem fiesen Sebastian. Er geht außerdem sehr gut so in die einzelnen Situationen rein, egal ob unheimlich geheimnisvoll oder witzig. Also durch ihn wird der Roman wirklich noch plastischer und lebendiger.
Und das ist ja der erste Teil einer Reihe.
Ja, auf weitere Folgen kann man gespannt sein. Man möchte schon wissen, wie es mit Arthur und seinen Freunden weitergeht. Und selbst wenn Zehnjährige die Namen Sherlock Holmes, Dr. Watson oder Arthur Conan Doyle und so weiter zum ersten Mal hören, haben sie ganz sicher Freude an dieser wirklich spannenden Lesung.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir haben vorgestellt das Hörbuch Baskerville Hall, das geheimnisvolle Internat der besonderen Talente, Teil 1 von Alice Standish, gelesen von Johann von Bülow. Eine MP3-CD, 9,5 Stunden Hörzeit zum Preis von 20 Euro. Und empfohlen ist dieses Hörbuch für alle ab 10 Jahren, erschienen im Verlag DAV. Das Hörbuch kam im September auf den 3. Platz der HR2-Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und am Schluss, da möchten wir schon mal auf eine besondere Veranstaltung hinweisen.
Genau, und zwar auf die ARD-Hörbuchnacht am 19. Oktober, also dem Buchmessen-Samstag. Ab 20 Uhr geht's los im Sendesaal des Hessischen Rundfunks. Das ist mal eine sehr schöne Veranstaltung. Und diesmal sind die Gäste unter anderem Marc-Uwe Kling, Alina Bronski, Felix von Manteuffel, Volker Klüpfel und viele andere mehr. Und das Hörbuch des Jahres der H2-Hörbuch-Bestenliste, das wird dort auch prämiert. Durch den Abend führt Bastian Korff. Nähere Informationen gibt es unter hr2.de und der Vorverkauf hat begonnen.
Ja, und damit verabschieden wir uns für heute. Es sagen Tschüss
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand.